Ja, dann geht es jetzt darum, um den König, der zu lange gelebt hat. Es handelt sich da um den Hiskia. Und ich will mit einem Zitat anfangen. Ich habe keine Angst vor dem Altern, ich will es nur vermeiden. Der das gesagt hat, das ist der Aubrey de Grey. Mit ihm ist ein längeres Interview gekommen in der Zeitung, so im letzten Herbst ungefähr. Sehr interessant. Er ist ein englischer Wissenschaftler, der eben das Altwerden erforscht. Das heisst, er will herausfinden, wie man vermeiden kann, dass der Mensch alt wird oder ältert. Er sagt, dass die Chancen etwa 50 zu 50 stehen, dass es ihm und seinem Team bis in 20 Jahren werde gelingen, dass sie den grossen Durchbruch schaffen und herausfinden, wie man den Menschen jung behalten können. Und wenn es dann gelinge, den Menschen so im Alter von etwa 30 Jahren zu erhalten, dann könne so ein Mensch ohne weiteres 1000 Jahre alt werden. Es tönt ein bisschen nach Science Fiction. Ich könnte oder hätte mir eigentlich können denken, dass da draußen etwas könnte werden, wenn da nicht ein Gott wäre, der für sich sagt, dass er der Schöpfer von Himmel und Erde und von allem, was auf dieser Erde lebt. Im Psalm 139, Vers 16 schreibt der König David: Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Das heisst, während der Schwangerschaft, bevor du auf die Welt gekommen bist. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Wenn es so ist, dass Gott jeden Tag von unserem Leben in ein Buch eingeschrieben hat, dann hat das für uns eine ganz besondere Bedeutung. Dann bedeutet das doch, dass Gott einen festen Plan hat mit unserem Leben. Und dass er für unser Leben auch eine optimale Länge festgelegt hat. Eine Lebensspanne, wo wir gut daran tun, dass wir uns daran halten, wenn wir ganz bewusst im Plan von Gott weiterleben wollen. Wir kommen später nochmal auf das Thema zurück. Aber zuerst gehen wir jetzt mal eben zu dem König, der nach meiner Meinung zu lange gelebt hat. Die ganze Geschichte über den König Hiskia, die kann man nachlesen im zweiten Buch der Könige, Kapitel 18 bis 20 und zweite Chronik, Kapitel 29 bis 32. Es gibt ein bisschen etwas zum Lesen, aber das ist so eine interessante Geschichte, dass man die wirklich immer wieder durchlesen kann. Jetzt über den König Hiskia steht zum Beispiel im zweiten König, Kapitel 18, die ersten drei Vers folgendes. Im dritten Jahr Hoscheas, des Sohnes Elas, des Königs von Israel, wurde Hiskia König, der Sohn des Ahas, des Königs von Juda. Er war 25 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 29 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Abi, eine Tochter Zecharias. Und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, ganz wie sein Vater David. Und dann im Vers 5 kommt noch ein einzigartiges Kompliment, schaut weit über den Hiskia. Ihr vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, so dass unter allen Königen von Juda seinesgleichen nach ihm nicht war, noch vor ihm gewesen ist. Nach dem Vers hat es also kein anderer König von Juda können mit dem Hiskia aufnehmen. Er war ein einzigartiger König. Ein grossartiger, man kann sagen, der beste König, der das Land Juda hatte. Da kann man sich schon fragen, ja, was war denn das Besondere am Hiskia? Der König Hiskia war der, der das ganze Land Juda vom Götzendienst befreit hat. Er hat alle hohen Heiligtümer und Tempel im Land abgerissen und zerstören lassen. Er hat auch den Tempel zu Jerusalem wiederhergestellt, wo sein Vater in einen Götzentempel umbauen lassen hat. Der Hiskia hat dafür gesorgt, dass das Volk Juda umgekehrt ist und wieder der lebendige Gott im Tempel von Jerusalem arbeitet hat. Das alles klingt ganz einfach. Viel einfacher, als es in Wirklichkeit war. Weil als junger König hätte er sich gegen alle die müssen durchsetzen, die vom lebendigen Gott abgefallen waren und Götze arbeitet haben. Und dabei ist er garantiert auf einen grossen Widerstand gestoßen. Und trotz dem heftigen Widerstand hat er sich durchsetzen können. Er war es auch, der das Passafest wieder eingeführt hat. Eigentlich das wichtigste Fest für Israel, auch aus den Augen von Gott. Er hat das Passafest wieder eingeführt, wo seit 400 Jahren, also seit dem Samuel, gar nie mehr gefeiert worden ist. Man kann sagen, der Hiskia war der König, wo das Land Juda wieder zurück zum lebendigen Gott geführt hat. Und jetzt, wenn man weiss, aus was für einer Familie der Hiskia gekommen ist, kann man sich nur darüber wundern, dass aus ihm ein so ein vorbildlicher König geworden ist. Der Hiskia hat nämlich schweres durchgemacht in seiner ganzen Jugend. Sein Vater war der König Ahas. Einer der schlimmsten Könige, die es im Land Juda je gegeben hat. Sein Vater hat nicht an Gott geglaubt. Er hat den Tempel Jerusalem in einen Götzentempel umbauen lassen, ganz nach dem assyrischen Vorbild vom assyrischen Götzentempel zu Damaskus. Der Ahas hat das Volk Juda zum Abfall vom lebendigen Gott verführt. Er hat sogar einen von seinen Söhnen, also einen Bruder oder mindestens einen Halbbruder vom Hiskia, den Götter geopfert. Ein anderer Bruder vom Hiskia ist im Krieg umgekommen. Und überhaupt während der ganzen Regierungszeit von dem Vater vom König Ahas hat meistens Krieg geherrscht. Auch die Hauptstadt Jerusalem ist zeitweise immer mal wieder belagert worden. Und zum Verhindern, dass er mitsamt seinem Reich vernichtet wird, hat der König Ahas sich am assyrischen König unterordnen. Also Juda ist doch kein selbstständiges Königreich mehr gewesen. Er hat dann mit dem Land Juda am assyrischen König Steuern zahlen. Gott hat das alles so zugelassen, weil der König Ahas nicht an ihn geglaubt hat und auch gar nichts von dem lebendigen Gott erwartet hat. Der Hiskia, sein Sohn, der hat also ganz schwere Zeiten durchgemacht, bis der Vater gestorben ist und er selber dann König geworden ist, als er 25 war. Es wäre sehr interessant zu wissen, warum das nach so einem abscheulichen König wie der Ahas das war, ein gläubiger und vorbildlicher König wie der Hiskia auf den Thron gekommen ist. Wie ist so etwas möglich? In der Bibel lesen wir nichts von dem. Man müsste gerade spekulieren, ob seine Mutter oder vielleicht Großmutter gläubig sei und einen positiven Einfluss gehabt auf den Sohn oder auf den Enkel. Oder ob sich ein gläubiger Priester sich speziell um den Hiskia kümmert hätte. Man wüsste es einfach nicht. Aber schlussendlich war es allein am Eingreifen von Gott zu verdanken gewesen, dass der Hiskia nicht in den Fußstapfen von seinem Vater weitergemacht hat, sondern so einem vorbildlichen König geworden ist. Es war nichts anderes als Gnade von Gott gewesen, dass der Hiskia gläubig geworden ist. Gnade von Gott heisst ein unverdientes Geschenk von Gott. Und da kann man sich ja schon fragen, wie ist denn das bei uns? Wenn jemand an Gott und an Jesus Christus kann glauben, wer ist da dafür verantwortlich? Ob jetzt jemand aus einem gläubigen Elternhaus kommt oder aus Verhältnissen, wo gar niemand an Gott geglaubt hat, es ist immer am direkten Eingreifen von Gott zu verdanken. Immer. Kein Mensch kommt einfach so zufälligerweise zum Glauben. Keiner kann behaupten, dass er sich selber zu verdanken hat, dass er jetzt an Gott glauben kann. Niemand findet zum Glauben, weil er eben ein besonders netter und frommer Mensch ist. Wenn an einer Person aufgeht, dass Jesus Christus der Sohn von Gott und der Erlöser ist, dann verdankt er das immer der Initiative von Gott. Es ist einfach ein Geschenk von Gott, das niemand verdient hat. Das ist eben reine Gnade, wie die Bibel sagt. Am meisten fällt mir das einmal auf bei einer Klassenzusammenkunft. Nur ganz wenig von meinen ehemaligen Klassenkollegen und Kolleginnen sind gläubig geworden. Und das, obwohl es so viele nette und freundliche Personen darunter hat, die wirklich ein gutes und ein ehrliches Leben führen. Und ich frage mich immer wieder, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, warum gerade ich? Warum bin ausgerechnet ich unter denen, die an Jesus glauben kann? Weil es Gott so beschlossen hat und in mein Leben eingegriffen hat. Ich weiss keine andere Antwort. Ich kenne keinen anderen Grund. Es ist einfach Gnade. Und wenn ich mir das so überlege, dann werde ich einfach unendlich dankbar, dass Gott so eingegriffen hat. Das Passafest, das ist das Fest, wo die Israeliten dankbar zurückgeschaut haben auf die Zeit, wo Gott sie aus der Sklaverei zu Ägypten befreit hat. Die Ostern, wo ja zum gleichen Zeitpunkt stattfindet, das ist das Fest, wo wir daran denken, was Jesus Christus für uns da hat. Wie er mit seinem Leben am Kreuz Strafe auf sich genommen hat, wo wir Menschen verdient hätten. Wie er mit seinem Tod uns den Frieden mit Gott geschenkt hat. Und je mehr ich darüber nachdenke und je mehr mir aufgeht, was Jesus für mich tun hat, desto dankbarer werde ich. Dank dem Eingreifen von Jesus weiss ich, dass meine Zukunft auf ewige Zeiten gesichert ist. Mir wird immer bewusster, was die Gnade von Gott für eine Bedeutung hat in meinem Leben. Ich weiss, dass die Zukunft einmal bei Gott im Himmel stattfindet. Und ich bin überzeugt, dass Erkennen von dieser Gnade der Schlüssel ist zu einem vertieften Zusammenleben mit Gott. Wenn wir uns nach Gott sehnen und nach so einem sinnerfüllten Leben unter der Wirkung vom Heiligen Geist, wenn wir uns auch nach einer Begegnung mit Jesus sehnen, dann bin ich überzeugt, dass es da einen Weg gibt. Und zwar, wir müssen von der Gnade von Gott neu ergriffen werden. Wir müssen immer mehr checken können, was Gott gemacht hat in unserem Leben, was Jesus Christus alles für uns geopfert hat, dass wir so eine Aussicht auf eine Ewigkeit haben. Und unter anderem hilft uns da auch das Abendmahl. Wir feiern ja regelmässig Abendmahl. Und über das Brot und den Traubensaft, respektive den Wein, heisst es im 1. Korinther 11, 24 und 25, das sind zwei Vers, die wir immer wieder hören, da heisst es über das Brot: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Und über den Wein steht: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Das Abendmahl ist also ein Erinnerungsmahl, wo wir darüber nachdenken sollen, was Jesus für uns tun hat. Was es ihn gekostet hat, dass wir überhaupt eine Chance haben, dass wir ein ewiges Leben bekommen. Wir können ja nicht jeden Sonntag und schon gar nicht jeden Tag Abendmahl feiern. Aber was wir können machen, ist, wir können jeden Tag darüber nachdenken, was Jesus für uns tun hat. Und wir können jeden Tag darüber nachdenken, was da Grosses passiert ist, wenn ich ein Kind von Gott sein darf. Und vor allem, wir müssen doch überlegen, wo würde ich wirklich stehen? Und wo würde ich die Ewigkeit verbringen, wenn jetzt Jesus nicht in mein Leben gekommen wäre? Wer sich darüber jeden Tag seine Gedanken macht, der wird dankbar. Und die Dankbarkeit, die behaltet einem in der Nähe von Jesus. Gehen wir wieder zurück zum König Hiskia. Der Hiskia, er hat wirklich die ganz nahe und vertraute Beziehung gehabt zu Gott. Es steht im 2. König Kapitel 18 in den Vers 6 und 7 über den Hiskia: Er hing dem Herrn an und wich nicht von ihm ab und hielt seine Gebote, die der Herr dem Mose geboten hatte. Und der Herr war mit ihm und alles, was er sich vornahm, gelang ihm. Und er wurde abtrünnig vom König von Assyrien und war ihm nicht mehr untertan. Also auf der einen Seite hat er Gebot befolgt, hat eine nähe Beziehung gehabt zu Gott und Gott hat ihn damit so beschenkt, dass ihm einfach alles gelungen ist, was er gemacht hat. Der König Hiskia hat darum auch militärische Erfolge gehabt. Wie wir gehört haben, ist sein Vater in die Abhängigkeit vom assyrischen König geraten gewesen. Er hat jedes Jahr müssen Steuern zahlen am assyrischen König in Form von Gold und Silber. Und darunter hat das ganze Volk Juda gelitten. Und aus dieser Abhängigkeit hat sich der Hiskia können befreien und ist dann, sobald er selber König war, er hat sich voll auf Gott verlassen und Gott hat es geschenkt, dass Juda wieder ein eigenständiges Königreich geworden ist. Auch das Volk der Philister, wo das Land Juda immer wieder bedrängt haben, hat der Hiskia können zurückdrängen und hat so sogar noch sein Königreich können erweitern. So hat der Hiskia ein paar ruhige und sehr positive Regierungsjahre erlebt. Dann aber hat Assyrien einen neuen König bekommen, den Sanherib. Und der Sanherib, das ist ganz ein aggressiver König, der die ganze Region im Nahen Osten erobert hat. Niemand hat ihm und seinem Kriegsheer können widerstehen. Der Sanherib, der hat auch die befestigten Städte im Land Juda besetzt. Riesenkatastrophe. Und hat angefangen, auch die Stadt Jerusalem zu belagern. Und das über lange Zeit. Er hat versucht, die Stadt auszuhungern. Und hat die Bewohner von Jerusalem und ihren Gott verspottet. Der Sanherib hat am Hiskia sogar einen Brief geschrieben, wo er ihm offen gedroht hat, und wo er den lebenden Gott verhöhnt hat. Und was hat der König Hiskia in dieser brenzligen Situation gemacht? Er hat den Brief genommen und hat ihn vor Gott ausbreitet. Wir lesen im 2. König 19, der Vers 14 bis 16 folgendes. Als Hiskia den Brief von den Boten empfangen und gelesen hatte, ging er hinauf zum Hause des Herrn und breitete ihn aus vor dem Herrn und betete vor dem Herrn und sprach, Herr, Gott Israels, der über den Cherubim thronst, du bist allein Gott über alle Königreiche auf Erden. Du hast Himmel und Erde gemacht. Herr, neige deine Ohren und höre. Tu deine Augen auf und sieh und höre die Worte Sanheribs, der hergesandt hat, um dem lebendigen Gott Hohn zu sprechen. Das Vorgehen vom König Hiskia zeigt, dass es ihm so klar war, dass ihn in dieser Situation nur Gott vor dem übermächtigen assyrischen König retten kann. Er hat sein ganzes Vertrauen auf ihn gesetzt und hat ihn um Hilfe gebeten. Und Gott hat übernatürlich eingegriffen. Im Vers 35 lesen wir dann, wie Gott mit dem Heer, das Jerusalem belagert hat, fertig geworden ist. Und in dieser Nacht fuhr aus der Engel des Herrn und schlug im Lager von Assyrien 185.000 Mann. Und als man sich früh am Morgen aufmachte, siehe, da lag alles voller Leichen. Das Vorgehen vom Hiskia zeigt, dass ihm klar war, dass da ihm nur Gott kann helfen. Der Sanherib hat gemeint, er sei unbesiegbar. Nach dem übernatürlichen Eingreifen von Gott sind er und seine Überreste von seiner Heermacht bestürzt und schockiert abgezogen. Das Wunder, das da passiert ist, das hat in der ganzen Region für grosses Aufsehen gesorgt. Aber dann ist es weitergegangen im Leben von Hiskia. Da ist dann etwas passiert, was auch er eben nicht erwartet hätte. Im Kapitel 20, in den ersten 3 Versen, lesen wir dann über den Hiskia. Zu dieser Zeit wurde Hiskia todkrank und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amoz, kam zu ihm und sprach zu ihm, so spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Er aber wandte sein Antlitz zur Wand und betete zum Herrn und sprach, ach Herr, gedenke doch, dass ich vor dir in Treue und mit rechtschaffenem Herzen gewandelt bin und getan habe, was dir wohlgefällt. Und Hiskia weinte sehr. Vermutlich noch während der Belagerung von Jerusalem ist der Hiskia krank geworden, und zwar todkrank. Der Prophet Jesaja hat am Hiskia müssen ausrichten, er soll sich auf den Tod vorbereiten, er müsse sterben. Und da ist der Hiskia regelrecht zusammengebrochen. Er hat es nicht können verstehen, dass Gott ihn schon so früh hat wollen sterben lassen. Schließlich war er zu dem Zeitpunkt auch erst 39 gewesen. Die Hiskia hat sich ins Zimmer zurückgezogen, ist aufs Bett gelegen, hat sich der Wand zugekehrt und hat brüllt und Gott angefleht, er soll ihn doch noch ein bisschen leben lassen. Er sei doch so ein guter, treuer und vorbildlicher König gewesen, der sich ganz als Gesetz von Gott gehalten hätte. Und Gott hat sich doch tatsächlich darauf eingelassen und hat am Hiskia nochmal zusätzliche 15 Lebensjahre geschenkt. Mehr noch. Gott hat sich sogar noch auf ein Spiel eingelassen. Wo der Hiskia nämlich gehört hat, dass er noch weiterleben darf, hat er ein Zeichen verlangt. Einfach zum sicher sein, ob jetzt das wirklich stimmt. Und er uns gesagt, ich finde es fast ein bisschen eine Zumutung, ein bisschen unverschämt, dass der Hiskia das Zeichen verlangt hat, wie wenn er Gott nicht ganz vertrauen würde. Statt dass er jetzt einfach dankbar gewesen wäre, dass er weiterleben kann. Aber Gott hat das mitgemacht. In den Vers 9 bis 11 im 20. Kapitel lesen wir vom Prophet Jesaja. Jesaja sprach, dies Zeichen wirst du vom Herrn haben, dass der Herr tun wird, was er zugesagt hat. Soll der Schatten an der Sonnenuhr 10 Striche vorwärts gehen oder 10 Striche zurückgehen? Hiskia sprach, es ist leicht, dass der Schatten 10 Striche vorwärts gehe. Das will ich nicht, sondern dass er 10 Striche zurückgehe. Da rief der Prophet Jesaja den Herrn an und der Herr ließ den Schatten an der Sonnenuhr 10 Striche zurückgehen, die er vorwärts gegangen war. Wenn man das überlegt, was da passiert ist, dann kann man schon sagen, dass da eins von den spektakulärsten Wunder vom Alten Testament passiert ist. Weil Gott hat da in die Himmelsgeometrie eingegriffen. In der Rotation hat sie zurückgedrüllt, dass der Schatten an der Sonnenuhr nochmal zurückgegangen ist. Und das nur, weil der Hiskia so unverschämt war und das Zeichen verlangt hat. Die spektakuläre Befreiung vom assyrischen König, die wundersame Rettung aus dieser tödlichen Krankheit und jetzt das Zeichen vom Himmel mit dieser Sonnenuhr, die Ereignisse, die haben für grosses Aufsehen gesorgt in der ganzen Region. Der Hiskia ist so populär geworden, dass sich Herrscherhäuser dafür interessiert haben, den Hiskia näher kennenzulernen. Und jetzt, bis da an, wo wir jetzt stehen im Leben von Hiskia, steht eigentlich nur Gutes über den König Hiskia. Nur Positives. In seinem grossen Problem, das er als junger König hatte, hat er sich immer an Gott gewendet und hat sich voll darauf verlassen, dass Gott ihm hilft. Und das zu Recht. Und das macht ihn für uns auch heute noch zu einem ganz grossen Vorbild. Der Hiskia ist sich jetzt sehr bewusst gewesen, dass er ohne Gott völlig verkauft und verloren wäre. Jetzt aber, wo die grössten Probleme gelöst sind, jetzt wo die Bedrohung durch den König von Assyrien abgewendet ist, wo die tödliche Krankheit überwunden ist, jetzt stehen plötzlich auch negative Sachen über den König Hiskia. In der 2. Chronik, Kapitel 32, Vers 25, steht jetzt ein Beispiel. Aber Hiskia vergalt nicht nach dem, was ihm geschehen war, denn sein Herz überhob sich, ist also stolz wurde. Darum kam der Zorn über ihn und über Juda und Jerusalem. Der Hiskia hat nach diesen bedrohlichen Jahren eine echte Blütezeit erlebt. Jetzt, wo er am assyrischen König keine Steuern mehr zahlen musste, ist er steinreich geworden. In seiner Schatzkammer haben sich Gold, Silber und Edelsteine angehäuft. Und gleichzeitig ist der Hiskia immer stolzer geworden. Stolzer auf sich selber. Plötzlich hat er den Eindruck gehabt, er habe seinen ganzen Reichtum, seine ganze Macht, sich selber zu verdanken. Und da steht dann im Vers 31, ich lese nach der Hoffnung für alle. Eines Tages kamen Gesandte aus Babylon zu ihm. Sie sollten sich nach dem Wunder erkundigen, das in seinem Land geschehen war. Gott ließ Hiskia tun, was er für richtig hielt. Er wollte prüfen, wie es in seinem Herzen aussah. Als ein Fürst von Babel, ich nehme an, dass das ein lokaler König im Assyrischen Reich war, der hat seine Botschafter zum Hiskia geschickt. Auch er wollte einfach ein bisschen mehr erfahren über die Wunder, die da im Land Juda passiert sind. Voller Stolz hat dann der Hiskia diesen Botschafter erzählt, was da passiert ist, sind ein Wunder, aber vor allem hat er dann seinen ganzen Palast diesen Botschafter gezeigt, mit all diesen Schätzen. Er hat sich von diesen Botschaftern so richtig bewundern lassen. Und das hat Gott ihm übel genommen. Der Prophet Jesaja hat am Hiskia das Gericht ansagen. Das lesen wir im 2. König 20, in den Vers 17 und 18. Siehe, es kommt die Zeit, dass alles nach Babel weggeführt werden wird, was in deinem Hause ist und was deine Väter gesammelt haben, bis auf diesen Tag. Und es wird nichts übrig gelassen werden, spricht der Herr. Also alle Schätze werden einmal fortgeführt, steht da. Dazu werden von den Söhnen, die von dir kommen, die du zeugen wirst, einige genommen werden, dass sie Kämmerer seien im Palast des Königs von Babel. Wenn jemand Kämmerer geworden ist an einem fremden Königshof, dann hat das meistens bedeutet, dass so einer kastriert worden ist. Das Ganze, was da der König Hiskia entgegennehmen muss, heisst nichts anderes, als dass Gott beschlossen hat, das jüdische Volk in die Verbannung zu führen und alle Schätze auf Babel abtransportieren zu lassen. Und das ist etwas, was der Hiskia schwer getroffen hat. Das hat er nicht gekühlt. Klar, das ist ihm nachgegangen. Es steht, dass der Hiskia sich dann demütigt hätte und sein Verhalten tief bereut hätte. Darauf aber hat Gott beschlossen, dass er die Katastrophe um ein paar Jahrzehnte verzögert, nach hinten setzt. Der Hiskia hat also gewusst, was seinem Volk Schreckliches bevorsteht, aber er hat sich damit tröstet, dass das alles zusammen nach seiner Regierungszeit wird stattfinden. Jetzt, wir haben es heute gut. Wir können in aller Ruhe auf das Leben von dem König Hiskia zurückschauen. Und wir können die Lehre daraus ziehen, aus all dem, was der Hiskia da erlebt hat. Wenn man Bilanz sieht, die ersten 14 Jahre von seiner Regierungszeit sind für Hiskia eine mühsame und eine sehr ungewisse Zeit gewesen. Aber geistlich gesehen hat er hier seine Blütezeit erlebt. Er hat immer die Nähe zu Gott gesucht, hat ihm treu gedient und hat sich voll auf ihn verlassen. Und darum ist der Hiskia da ein echtes Vorbild für uns. In diesen 15 Jahren, wo Gott zusätzlich geschenkt hat, hat der Hiskia weltlich gesehen eine Blütezeit erlebt. Dafür ist es geistlich bergab gegangen. Ich weiss nicht, was Gott über das Leben von Hiskia denkt. Die Bilanz von der ersten Hälfte von seiner Regierungsjahr, die wäre also wirklich makellos. Aber die zweite Hälfte trübt die Bilanz doch ganz entscheidend. Uns steht es jetzt sicher nicht zu, dass wir unser Urteil bilden über die Hiskia. Und trotzdem frage ich mich, ob es Gott echt nicht bereut hätte, dass er am Hiskia nochmal 15 Lebensjahre mehr geschenkt hat. Ich glaube, dass der Hiskia tatsächlich zu lang gelebt hat. Was wir jetzt können machen, wir können aus der Lebensgeschichte von Hiskia unsere Lehren ziehen. Meistens sind nämlich nicht die Jahre, die so problemlos verlaufen, wo wir unser Leben so richtig geniessen können, die geistlich gesehen wertvollen Jahre. Vielleicht stellen wir nachträglich fest, dass gerade die Jahre, wo wir von lauter Problemen manchmal kaum noch weiter gewusst haben oder wo wir manchmal fast ums Überleben haben müssen kämpfen, dass das die geistlich wertvollen Jahre gewesen sind. Da, wo Jesus uns besonders nahe war. Wo wir immer wieder sein Eingreifen hautnah erlebt haben. Auch mit Wunder. Das heisst jetzt nicht, dass wir Katastrophen und Probleme suchen sollen, nur dass wir das Eingreifen von Gott immer öfter erleben können. Sicher nicht. Aber wir sollen darauf achten, dass wir gerade in diesen ruhigen, unbeschwerten Jahren Beziehung zu Jesus nicht vernachlässigen. Und noch etwas möchte ich aus dieser ganzen Lebensgeschichte vom Hiskia lehren. Ich will nicht an der Länge von meinem Leben herumschräubeln, die Gott für mich vorgesehen hat. Ich mag es ihm Hiskia gönnen, dass er noch weitere 15 Jahre können weiterleben konnte. Aber ich bin überzeugt, dass die Lebensspanne, die Gott für mich vorgesehen hat, einfach optimal ist. Mal abgesehen davon, dass die Hauptsache ja sowieso erst nachher kommt, im ewigen Leben. Ich will von diesen Lebensjahren, wo Gott für mich in sein Buch eingetragen hat, nicht ein paar Tage wegnehmen oder ein paar Tage dazu tun. Ich will ganz bewusst darauf vertrauen, dass Gott ganz genau weiss, welche Lebenslänge auf dieser Erde für mich optimal ist. Und genau das ist doch heute unser Problem. Die einen Menschen, die wollen ihr Leben abkürzen. Sie gehen zu Dignitas. Weil sie genug haben vom Leben oder weil sie eben Angst haben vor dem Altwerden. Aber möglicherweise bringen sie sich die Leute um die Chance, dass Gott sie kann auf ihren Tod vorbereiten. Mein Vater hat die letzten 10 Jahre von seinem Leben recht happige Schmerzen gehabt an seinem Körper. Und er hat aber mit Überzeugung gesagt, dass er diese mühsamen Jahre nicht missen möchte. Genau die haben ihn auf den Tod vorbereitet. Und er ist im Glauben an Jesus ist er gestorben. Es besteht aber auch Gefahr, dass unser Leben verlängert wird und wir unseren optimalen Abgang verpassen. Bin ich überzeugt. Ein langes Leben ist sicher etwas Positives, aber ich bin überzeugt, dass es auch zu lang, dass man auch zu lang kann leben kann. Eben, wie es beim König Hiskia vermutlich der Fall war. Unser Gesundheitssystem ist heute so ausgereift, dass heute schwere Krankheiten und Psyche problemlos geheilt werden können. Und das ist durchaus ja positiv, aber es hat auch Nachteile. Ein Herzinfarkt hat meistens vor 50 Jahren noch den Anfang vom Ende bedeuten. Wenn heute das Herz nicht mehr richtig schafft, dann versorgt man es mit neuen Blutgefäßen und dann hebt das wieder ein paar Jahrzehnte. Und wenn gar nichts mehr zu machen ist mit dem Herz, dann kann man versuchen, das Herz auch noch auszuwechseln. Wir sind heute so weit, dass gewisse Menschen, wie eben der Aubrey de Grey, den ich am Anfang erzählt habe, gewisse Menschen, die den Tod als erkrankt anschauen. Erkrankt, wo Wissenschaftler am Forschen sind, wenn man sie endgültig kann überwinden. Der Ulrich Balzani, ein deutscher Evangelist, hat einmal sinngemäß Folgendes gesagt. Früher schickte Gott dem Menschen einen Herzinfarkt, um ihn zu sich zu holen. Aber den behandeln wir heute medizinisch so gut, sodass alles wieder besser funktioniert. Dann schickte Gott dem Menschen einen kleinen Krebs. Auch den behandeln wir medizinisch ausgezeichnet. Was bleibt Gott da noch anderes übrig, als dem Menschen eine Demenz zu schicken? Es kann uns also ohne weiteres passieren, dass wir dank der heutigen Medizin viel länger leben, als es Gott vorgesehen hat, als Gott für uns in sein Buch eingeschrieben hat. Dass es über die Tage rausgeht, die er ins Buch eingeschrieben hat. Wir müssen mich recht verstehen, ich bin nicht dagegen, dass man zum Doktor geht, wenn man krank ist. Selbstverständlich sollen wir von der fortschrittlichen Medizin profitieren, ist ja klar. Aber immer begleitet vom Gebet. So, dass Gott immer in allen Entscheidungen mit einbezogen ist. Es sollte einfach nicht passieren, dass die Ärzte bestimmen, wie alt wir werden. Unser Leben, unsere Lebenslänge, sollte immer in der Hand von Gott bleiben. Und indem ich mir es ganz bewusst Gott überlöhnt, wie lange unser Leben soll andauern soll, beweisen wir, dass wir unser ganzes Vertrauen, eben das, was auch über das Leben ausgeht, auf Gott setzen. Dass wir viel so fest überzeugt sind, dass das wahre Leben nach dem irdischen Tod erst richtig anfängt. Von übereifrigen Ärzten, wo mir das Leben gegen den Willen von Gott verlängern wollen, kann ich mich vielleicht schützen mit einer medizinischen Verfügung. Ich kann es wenigstens probieren. Aber was sicher noch viel mehr nützt, ist, wenn ich Gott regelmäßig im Gebet mitteile, wie wichtig dass es mir ist, dass er mich rechtzeitig zu sich einholt. Nämlich, dass mit den Tagen, die er ins Lebensbuch eingeschrieben hat, das mit diesen Tagen übereinstimmt. Und genau so hat es auch der König David gemacht. Im Psalm 31, 15 und 16 schreibt er, Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen. Amen. Ich tue noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir heute noch die interessante Geschichte vom Hiskia nachlesen können. Und ich staune einfach, was die für eine grosse Bedeutung hat, auch in unserer Zeit, wie sie in unsere Zeit einredet. Und Herr, in wachen Moment ist uns ja allen klar, wie sehr abhängig, dass wir von dir sind. Hilf uns doch, dass wir das im Leben auch in Anspruch nehmen, dass wir wirklich mit allem zusammen zu dir kommen. Dass wir uns im Klaren sind, dass wir ohne dich gar nicht richtig Fruchtbares machen können. Hilf uns, dass wir das Vertrauen ganz auf dich setzen und dass wir mit deiner Hilfe die mühsamen, bedrohenden Situationen auch überstehen können. Dass wir auch sehen können, was du für Wunder tust. Und hilf uns einfach zu sehen, was du in unser Leben eingebracht hast. Hilf uns erkennen, wo wir wären, was mit uns passieren würde, wenn du jetzt nicht in unser Leben gekommen wärst. Und hilf uns das dankbar macht, dass uns das durchschüttelt und dass uns das hilft, dass wir Prioritäten in unserem Leben richtig setzen. Und hilf uns auch in unserem Leben, dass wir einfach ein volles Ja haben zu dieser Lebenslänge, die du für uns vorgesehen hast. Dass wir nicht länger leben wollen, auch nicht wollen abkürzen, sondern dass wir das Leben so entgegennehmen, wie du das festgelegt hast. Herr, wenn wir beim Hiskia sehen, es ist das Optimum, wir können da zu lang leben. Hilf uns, dass wir einfach das Vertrauen haben zu dir und dich gross machen können mit unserem Leben. Lob und Preis gehört allein dir. Amen.